Hallo und herzlich willkommen zu Warum Comedy. Mein Name ist Michael Mauder und wir schreiben den 18. Januar 2021. Das ist wieder mal ein Instagram-Livestream. Ich freue mich auf alle, über alle, die zugucken. Das ist wahrscheinlich, wenn alles klappt, der letzte Instagram-Livestream, den wir machen, bevor wir umziehen. Denn ich habe große Pläne mit diesem Podcast. Und wenn ihr mir helfen wollt, mich unterstützen wollt, diese großen Pläne umzusetzen, dann könnt ihr mir gerne auf Patreon folgen und Patron von Warum Comedy werden. Und zwar auf patreon.com/michaelmauder. Da könnt ihr zum Beispiel verbindliche Gästevorschläge machen. Das bedeutet, ihr könnt mir einen Gast vorschlagen und ich verspreche euch, dass ich diesen Gast anfragen werde. Kann natürlich nicht versprechen, dass er zusagt, aber das ist zum Beispiel einer von den paar Vorteilen, die ihr bekommt, wenn ihr Patron von Warum Comedy werdet und auf patreon.com/michaelmauder mich unterstützt. Den Link dazu gibt es natürlich in der Folgenbeschreibung und auch hier auf Instagram unter dem Video und überall sonst, wo ich auch nur im Zusammenhang mit dieser Podcast-Folge einen Link posten kann. So, ich gucke mal, das Live-Video läuft. Mein heutiger Gast ist Thomas Schwieger aus Hamburg. Den habe ich schon seit längerer Zeit auf meiner Liste, aber bisher hat es aus diversen Gründen, meistens wegen mir, noch nicht geklappt. Aber jetzt ist er hier und ich kann ihn schon mal direkt hinzufügen und wir schauen, ob das technisch alles klappt. Hallo!
Hallöchen! Oh, ich bin etwas zerzaust.
Ach, das ist doch schön, das ist authentisch, das gefällt den Leuten.
Das ist schön, hallo!
Sehr schön, hallo Thomas, Mensch, schön dich zu sehen.
Ja, gleichfalls. Man sieht ja...
Es ist eine Weile her, erinnerst du dich noch, als wir uns sahen?
Ja, ich habe heute nämlich überlegt und ich habe gedacht, Burghausen war, du warst in Burghausen?
Das war Burghausen, ja.
Ah.
Und das ist, glaube ich, 3 Jahre her oder so. Also es ist...
Kabarett des Schreckens, genau. Ich habe nämlich überlegt, ich dachte, du warst zwischendurch hier, aber da haben wir uns nicht gesehen in Hamburg.
Ich war immer wieder mal unterwegs, ja, aber da, da haben wir uns dann wahrscheinlich verpasst. Genau, aber schön, dass es klappt. Ich hatte ja im Sommer schon mal angefragt und musste dann kurzfristig absagen und habe dann spontan ein Vierteljahr Podcast-Pause gemacht. Deswegen bin ich froh, dass wir es jetzt nachholen können. Und ich habe gleich mal eine klassische Einstiegsfrage für dich. Wie wird man denn für den World's Best Radio Programs Award nominiert?
Ja, muss halt unheimlich gut aussehen. Das ist erstmal Grundvoraussetzung.
Für den Radio Award ist das, glaube ich, das einzige Kriterium, das du nicht erfüllen musst.
Ja. Wie wird man dafür nominiert? Das ist ich kenne den genauen Bewerbungsprozess dafür nicht. Der Hintergrund ist ja der, ich habe beim Radio gelernt und gearbeitet, bei Radio Hamburg mein Volontariat gemacht. Und es gibt dort eine große Charity, die heißt Hörer helfen Kindern e.V., wo das ganze Jahr über Spenden gesammelt werden und das in Projekte gesteckt wird oder einzelnen Familien, Kindern in den unterschiedlichsten Konstellationen und mit den unterschiedlichsten Problemen wird geholfen. Viele denken immer nur, es läuft Weihnachten, weil dort halt massiv so ein Spendenmarathon zu hören ist. So, und ich habe das Projekt in 2 Jahren betreut und ich habe einer meiner Beiträge, da ging es um einen Assistenzhund für ein erkranktes Kind. Und dieser Hund ist so unfassbar teuer in der Ausbildung. Ich glaube, der kostete 28.000 Euro oder so. So, und in diesem ganzen Beitragsumfang, den ich zu diesem Fall gemacht habe, der ist eingereicht worden für den Radio Award von unserer Presseabteilung damals. Ne, das ist dann, gibt es ein Meeting vorher, dann wird überlegt, in dem ich nicht drin war, in dem wird überlegt, was könnten wir dieses Jahr einreichen für Preise. So, und dann haben wir das eingereicht und es ist tatsächlich dort nominiert worden. Ich habe es da nicht gewonnen, aber ja, es ist ja trotzdem eine gute Sache.
Auf jeden Fall. Also das ist schon was man sich mal in Pressetext schreiben kann. Andreas Weber fragt, ob das wichtig ist, das N am Ende von Kindern so zu betonen.
Ja, 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 ja. Das ist tatsächlich, ich habe das extra gemacht, weil das ist bei den Leuten, die für und bei Radio Hamburg arbeiten, das ist immer ganz wichtig, dass das mehrere Kinder sind, denen geholfen wird. Ja. Also es ist, oder anders, es wird, viele glauben, es heißt Radio Hamburg Hörer helfen Kinder.
Und für Menschen, die professionell mit Sprache zu tun haben.
Richtig, die korrekte Vereinsbezeichnung ist Hörer helfen Kindern. So, deswegen habe ich, ist eine Altlast, ich bin lange weg dort, aber das, es gibt so, es gibt ja so Dinge, die schleifen sich halt ein. Ja, die wirst du auch irgendwie nicht mehr los, ob du willst oder nicht. Ja.
Wie lange bist du da weg?
Ist schon richtig lange jetzt, warte mal, ich glaube 2016, von 11 bis 16 irgendwie müsste ich da gewesen sein.
Aber hat sich dann schon mit deiner Comedy-Laufbahn überschnitten?
Ich habe vorher schon ein bisschen Comedy gemacht, aber irgendwie anders oder mit anderen Ansätzen und das hat sich tatsächlich überschnitten, weil damals der Wunsch des Senders war, dass doch bitte keiner, so ist es mir, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, mir ist es wortwörtlich so gesagt worden im Mitarbeitergespräch, im Thema Moderation, wir möchten nicht, dass unsere Moderatoren mit Comedy in Verbindung gebracht werden. Deswegen bin ich ja auch, ich weiß nicht, ob du das recherchiert hast, ich bin ja eine Zeit lang als Hendrik Nothelfer aufgetreten. So, das war
das hatte ich noch nicht recherchiert.
Ja, das war ein Aushilfelehrer aus Leidenschaft. Noch vor Herrn Schröder damals, aber er macht das auch massiv besser als ich, muss ich.
Er hat sich da viele, viele gute Sachen von dir abgucken können.
Wahrscheinlich nicht, aber ja.
Okay, aber ich finde das interessant, dass du beim also normalerweise denke ich mir, dass du als Radiomoderator, dass das ja voneinander profitieren kann, wenn man Comedy macht. Und so Leute wie der Storb zum Beispiel machen das ja auch erfolgreich nebenbei. Aber Radio Hamburg ist da anders.
Ich habe das damals nicht verstanden. Ich habe eine andere Vorstellung vom Radio tatsächlich gehabt, als ich da angefangen habe. Ich habe ja als Praktikant in der Comedy-Abteilung angefangen. So. Und wusste gar nicht, was ein Volontariat ist. Das habe ich dort erst kennengelernt. Sondern war ich 6 Monate in der Comedy. Ich habe also insgesamt 1 Jahr und 1 Woche Praktikum gemacht. Mit damals 29. Und habe mich dann um das Volontariat beworben. So quasi auf den letzten Drücker. Quereinstieg. Vorher kaufmännischen Beruf gelernt. Da keinen Bock mehr gehabt. Auch schon Comedy gemacht. So, und ich weiß nicht, was da so das große Problem war. Mein Problem war, dass jegliche Individualität in diesem Formatradio für mein Empfinden abgetötet wird, weil du wirst totgecoacht. Wir hatten eine Sprechtrainerin, wir hatten einen externen Radioberater aus Berlin, der jede Sendung Beitrag für Beitrag für dich durchgegangen ist. Dann ist nochmal drüber, dann hast du jemanden zum Studio-Fahrtraining gehabt. Dann hattest du einen Moderationscoach und der Programmdirektor ist das Ganze auch nochmal mit dir durchgegangen. Also jede Sendung. Und du bist nach den Gesprächen rausgegangen. Ich stand irgendwann im Studio, ich wusste überhaupt nicht mehr, wie rede ich denn normal und wie klingt es aufgesetzt. Ich finde es schade, ich würde es gerne nochmal machen. Wirklich mit einer Rubrik, mit einem Thema, was mir mehr liegt oder auch mit einem Talk oder weiß der Geier, aber sorry, und dann zu sagen, hier die schönsten Hits der 90er, 2000er und von heute waren es damals noch.
Ja, aber ich kann das voll verstehen und ich finde es ja auch gut, dass man dann irgendwann den Schlussstrich zieht und sagt, man möchte jetzt dann doch wieder ein bisschen mehr von seiner Individualität leben. Aber wie sieht denn so der Alltag in einer Radio-Comedy-Redaktion aus? Weil es ja doch auch wie du sagst, also dieses, auch die Moderatoren, habe ich auch das Gefühl, dass so Comedy-Formate, die fürs Radio produziert werden, ja auch alle ganz vorsichtig nur umgesetzt werden und auch ja niemanden irgendwie anpissen damit, oder?
Ja, das ist richtig. Also, ich weiß nicht, wie es bei anderen Sendern ist. Ich habe frei auch noch was für Bremen 4 dann gemacht später. Oder für Alsterradio bei Radio Hamburg war die Maßgabe für eine neue Comedy diese. Also das heißt, die Comedy muss so sein, dass so wenig wie möglich Leute abschalten. Das war der Auftrag. Es war nicht der Auftrag, mach was Innovatives, was Lustiges. Nein. Sollen so wenig wie möglich Leute abschalten.
Das ist auch ein schöner Grundsatz für ein Open Mic. Möglichst wenig Leute sollen den Raum verlassen.
Ja, kannst ja, aber da kannst du ja abschließen, ne, zur Not. Ja. Ja. Ja, es ist so traurig, weil es gab, also ich, die Comedy-Abteilung klingt auch so riesig, ne? Das war also der Head of Comedy und ich. Mehr waren es ja nicht. Aber die Zeit in der Comedy-Abteilung war im Nachhinein beim Radio für mich irgendwie die geilste Zeit, weil das ist der Kollege Didi Simon, mit dem ich dort gearbeitet habe, hat mittlerweile auch einen Radiopreis gewonnen. Und das war einfach, das hat Spaß gemacht, weil man war auf einer Wellenlänge, man hat wirklich viele kreative Sachen produziert. Es ist oft so, wie es auch für Komiker dann auf der Bühne ist, wo kommst du rein, wo kommst du nicht rein. Du kriegst halt wir haben so viele Formate kreiert, die wir lustig fanden, die aber einfach dann in einem Meeting morgens um 9:30 vor den Abteilungsleitern vorgespielt wurde. So, jetzt gibt es hier noch eine neue Comedy, so, spiel das mal eben ab. Und dann saßen da die Nachrichtenchefin, die Musikchefin, die Leute aus dem Marketing und gesagt, ja, naja, Finn, es zündet nicht. Das zündet nicht, tut mir leid, mach nochmal was anderes. Vielleicht ein Spaßtelefon. Mach uns mal ein Spaßtelefon. Ja. Spaßtelefone gehen. Die Leute lieben Spaßtelefone. Mach uns ein Spaßtelefon. So. Meine größte, ja, ich noch geschafft habe, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, was ich noch geschafft habe, bevor ich weg bin dort, wir haben noch den kleinen Nils abgesetzt. So. Das ist leider nichts, was ich mir in meine Vita schreiben kann, aber das steht in meiner persönlichen Vita, steht es drin. So.
Ja, der wird auch ungefähr 20 Jahre klein gewesen sein. Wie? Aber, ach ja. Ja, es ist traurig. Es ist dieser fehlende Mut. Ich habe hier im Podcast schon mal die Story erzählt, die John Cleese bei Stephen Colbert erzählt hat, wie sie Monty Python gepitcht haben.
Ja. Oh, das kenne ich gar nicht. Erzähl, ja.
Ja, die sind da ins Büro von dem BBC-Intendanten oder was auch immer das war, gegangen, weil sie den kannten und alle vorher schon irgendwelche TV-Jobs hatten. Und der hat ihnen halt so ein paar Fragen gestellt, so ob sie auch Gäste dabei haben wollen. Und die haben sich halt angeguckt und meinten so, ja, mal gucken, vielleicht. Und ob sie jetzt auf Film oder Video oder wie wollen sie das denn drehen? Und sie hatten halt nicht wirklich was abgesprochen vorher. Sie wollten halt was Lustiges machen, waren halt fünf so Jungs, die haben sich gut verstanden, die haben sich gedacht, wir können gut zusammenarbeiten. Und dann sind sie da rein und hatten halt nicht mal einen Pitch. Also die sind einfach rein und meinen, wir hätten gerne einen Sendeplatz. Und dieser Typ, dieser Intendant oder was, hat sich das angeguckt und meinte, ja gut, dann mach 13 Folgen.
Was? So ging das?
So ist Monty Python dann damals losgegangen. Ne?
Ja.
Und heute wollen wir nochmal ein Spaßradio hören, weil das funktioniert.
Oh, es ist so deprimierend teilweise, ne? Echt, also da bei der Stange zu bleiben und dann guckt man sich wieder irgendwelche Comedy-Sachen an. Ich habe mir am Wochenende zum dritten Mal von Marc Maron ein Programm angeguckt und habe gedacht, ach, ich hätte schon nochmal Bock, so ein richtig geile 60 Minuten Stand-Up irgendwie zu machen. Aber ja, im Moment ja sowieso schwierig, aber es ist ja.
Aber findest du es auch schwierig, wenn es geht? Also ohne Corona? Tust du dich auch schwer, ja, 60 geile Minuten zu erkreieren? Oder?
Naja, es ist halt immer so ein bisschen so ein Spagat, zu gucken, was kann ich den Leuten wirklich womit kann ich die Leute belasten? Wo gehen die Leute mit? Was verstehen die Leute? Wie wenig karlauerig muss es, darf es sein und so. Es ist, ich finde, es gibt da schon echt relativ viele Dinge, wo ich denke, hier und da musste doch das ein oder andere. Es gibt, ich habe Shows gehabt, da musste ich erklären, was ein Feedbackbogen ist, weil in einer Gag-Auflösung das Wort Feedbackbogen ist. Und es ist halt, ja, weiß ich nicht, ob man hier zu sehr an alte Gagmuster gewohnt ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht bilden wir uns das auch ein und sind da. Vielleicht bin ich auch einfach nicht lustig genug. Ne? Wer weiß das schon?
Das glaube ich nicht. Also, was ich jetzt mitbekomme, irgendwie so mit der wachsenden Münchner Comedy-Szene, ist so, man muss halt einfach, es dauert halt länger, bis man sein Zielpublikum gefunden hat, wenn man Sachen macht, die jetzt nicht komplett mainstreamig sind. Aber wenn man es mal hat, ist es, glaube ich, das Geilste überhaupt. Also kann ich mir vorstellen, ich bin noch lange nicht da. Aber, aber genau, also, weil du meinst irgendwie, das klang jetzt wirklich so, als würdest du dir überlegen, grundsätzlich sowas Ähnliches wie Prinzipien zu verraten, einfach nur, um mehr Leute anzusprechen. Ist das so oder habe ich mir das gerade nur eingebildet?
Naja, Prinzipien verraten nicht. Ich bin halt schon ein Freund davon, dass irgendwie auch Geschichten erzählt werden. Nicht hier den Märchenonkel machen oder so. Aber ich habe das Gefühl, dass vielleicht oft oder öfter nicht unbedingt so aufgenommen wird, wie wenn du halt einen Gag nach dem anderen raushaust. Und also da scheiden sich ja auch die Geister am Ende. Es ist eine Geschmacksfrage. Ich weiß es nicht. Also Prinzipien verraten nicht. Ich mache nichts, wo ich mich unwohl mitfühle, weil ich könnte das nicht kaschieren. Das würde man mir sofort ansehen. Ich kann auch keine, ich kann keine unter der Gürtellinie Themen kann ich machen. Kann ich nicht machen, weil ich kriege das einfach nicht authentisch oder glaubwürdig auf die Bühne. Bums. Aber ich habe schon eher so, meine Gedanken kommen ja eher so dreimal um die Ecke oder so. Und das ist natürlich, erfordert natürlich eine Aufmerksamkeit, eine Bereitschaft, auch sich darauf einzulassen. Ne? Und natürlich ist das schwieriger, wenn du rausgehst und die Leute haben sich ein Ticket für eine Mixshow gekauft. Um zu gucken, guck mal, wer so da ist. So, das heißt, du kommst erstmal raus, die müssen erstmal, wer ist das, was will der von mir, was ist das Thema, so, dann die Leute mitzunehmen und bis sie sich dann in den, weiß ich nicht, wie lange man hat, 7, 12, 15 Minuten, so lange auf dich eingestellt haben, da gehört natürlich auch eine Bereitschaft dazu, ne, und kennt man ja selber, wenn man irgendwo sitzt. Gibt ja auch Leute, die kommen raus und sagst, kann ich nichts mit anfangen. Was nicht heißt, dass das schlecht ist. Das gibt's aber einfach so. Ich weiß nicht, wie der goldene Weg aussieht. Ich habe schon versucht, generell das zu machen, wo ich Spaß dran habe. So.
Das ist, glaube ich, immer der beste Ansatz. Also wenn es dir gefällt und wenn du Spaß dran hast, das ist alles, was zählt und das übersetzt sich dann auch aufs Publikum und auf die ganze Stimmung irgendwie. Es klang nur für mich so ein bisschen so, als wärst du da. Aber es ist halt einfach immer ein schwieriger, wie du schon sagst, es ist ein schmaler Grat zwischen den Leuten, denen die Sachen gefallen, die man wirklich komplett machen will und den Leuten, die Geld haben, um sich Ticket zu kaufen.
Ja. Ja, genau.
Ja, also es ist so bei mir so Mitte 20 Leute im Studium, die halt mal zum Open Mic gehen und dann hinterher ihren Fünfer reinwerfen. Bei denen komm ich und auch viele, viele Kollegen hier sehr gut an, aber die haben halt auch einfach keine 25 Euro, die sie dann mal eben für eine Soloshow ausgeben.
Und wie hoch ist wie hoch ist denn die Bereitschaft, in Solo-Shows zu gehen? Ich meine, ich bin ja nicht in der Dimension unterwegs, dass ich sage, 30 Termine, das ist ja nicht mal viel. 30 Solo-Termine, zack, ab geht's. Ne? Also ich habe meine Solo-Termine echt super ausgewählt gelegt, wo ich gesagt habe, ich weiß, dass ich mich in der Location wohlfühle. Und wir haben dann auch, das waren Läden, wo der größte war, glaube ich, die Seebrücke Selin. Und das war aber alles, also mindestens immer zu 80% ausgelastet. So, dass du auch mit einem Gefühl rausgehst und sagst, okay, es fühlt sich nicht komisch an. Ne? So.
Ja, aber das ist super. Also das finde ich, das ist somit das größte Talent von einem Veranstalter, so eben abschätzen zu können, wie viele Leute kommen und so, dass du eben diese 80% Auslastung hast, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als in so einem zu maximal einem Viertel gefüllten Raum zu spielen, der dann auch nicht irgendwie abgehängt werden kann. Aber du, jetzt sind wir schon mittendrin. Dein Solo ist, wann ist das gestartet? Wann hattest du deinen ersten Solo-Termin? Irgendwie sowas.
Es war, warte mal, es hieß irgendwas in Hamburg-Langenhorn. Vorne den Location-Namen habe ich vergessen, aber es endete mit auf dem Bauspielplatz. Aber was ist und da habe ich auch gedacht, oh Gott, wo gerade. Und das war so ein geiler Abend. Ich habe es, weil ich Angst hatte, habe ich es nicht aufgezeichnet. Im Nachhinein ärgere ich mich, weil das war, da waren, ich glaube, irgendwo um die 20 Leute, vielleicht waren es 25, aber das war ein Abend, wo irgendwie man wirklich eine Einheit hatte und die Leute sind total mitgegangen. Ich mache ja sehr autobiografische Sachen und das war echt sehr intim dort, aber im positiven Sinne, nicht weil wenig Leute da waren, also ich weiß nicht, vielleicht 50 da reingegangen oder 40, weiß ich nicht, aber das war cool, das war der richtige Laden an dem Tag und ich hatte Alicia Held noch als Support mit vorher, damit ich nicht ganz alleine dort mich fürchten muss und dann war das ein super Abend und die Zeit war super schnell rum, ich habe einfach eine Liste gehabt, wo ich sage, okay, das sind die Sachen, aus denen ich spontan wähle und da gucke ich nur drauf, wenn ich drauf gucken muss. Und dann habe ich mich da so durchgehangelt. Dadurch war der Abend halt super individuell. Ich habe das dann beibehalten. Das ist super stressig. Mhm. Und ich hätte gerne mehr Struktur und vielleicht wirklich zu sagen, oh, das ist der Anfang. Anfang ist relativ eindeutig, da weiß ich, womit ich anfangen muss. Aber vielleicht auch nochmal, dass man wie so einen Bogen zieht oder so, aber das fehlt mir. Und dann habe ich auch überlegt, holst du dir eine Regie? Wen holst du dir? Dann ist es immer beim Wollen geblieben am Ende des Tages, weil es natürlich auch eine Geldfrage ist, ne?
Klar. Aber das finde ich ja mega spannend, dass du, wie viele Solo-Termine hast du dann gespielt seitdem?
Das sind nicht viele. Also 10?
Okay, aber bei jedem davon hattest du nur eine Liste an Bits, aber keine Reihenfolge.
Genau, ja. Ja.
Okay, das ist schon nicht nur stressig, sondern mutig.
Und dann halt wirklich nach dem Timer gearbeitet, ne?
Okay, das finde ich aber nicht schlecht. Ist das auch schon schiefgegangen wenigstens?
Nee, also ich klopf mal hier auf Holz, aber nee, ist es noch nicht. Weil am Ende sind das ja alles persönliche Geschichten und ich weiß zumindest, wie die funktioniert haben, ob du dann da einen Gag vergisst oder nicht, da fragt am Ende keiner nach. Ne? Also so. Was ich noch gemacht habe, ich habe es mir meist aufgesplittet und habe gesagt, die Sachen in der ersten und das auf jeden Fall in der zweiten Hälfte. So eine Trennung habe ich meistens gemacht. Die ersten Male habe ich mir aber auch aus Unsicherheit Sachen aus der zweiten Hälfte schon in die erste genommen. Das hat es in der Pause natürlich nicht einfacher gemacht, um zu überlegen, was denn jetzt noch 45 Minuten in der zweiten Hälfte? Ich habe auf diesem, als ich das erste Mal das gemacht habe, auf diesem Bauspielplatz in diesem Pavillon, habe ich tatsächlich nur 60 Minuten gemacht. Und ich habe mich mit der Länge, das habe ich auch nochmal gemacht in Oranienburg. Kennst du das? Im Keller oder Kellerkinder heißen die. War ein Tipp über Jochen Prang damals. Und da habe ich auch 60 Minuten gemacht. Fühlt sich das für mich besser an. Von der Dramaturgie her, vom Erzählen. Ich kann was aufbauen. Ich finde 90 Minuten zu lang. Aber viele, viele Theater wollen ja davon nicht weg, weil ich verstehe schon warum. Also klar.
Ja, aber ich find das super spannend, weil ich glaube aber auch, dass wir uns da langfristig schon auch hinbewegen werden in diese Strukturen. Also so, das klingt jetzt hart, aber halt durch Corona wird sich halt auch dahingehend viel verändern, dass so eingestaubte Theaterinstitutionen dann vielleicht auch neu besetzt nach Corona.
Oder einfach nicht mehr
Und
da sind.
ja, das ist natürlich der tragischere, aber ich denke, so Veranstaltungsräume werden jetzt eher selten zu großflächigem Wohnraum umgestaltet. Das heißt, irgendjemand anders wird dann diesen Veranstaltungsraum hoffentlich übernehmen. Und dass da dann vielleicht Leute mehr bereit sind für so kreativere Strukturen, obwohl es jetzt auch nicht so kreativ ist, eine Stunde zu machen. Und wenn du halt irgendwie ein oder zwei Supports dabei hast, die halt dann irgendwie 40 Minuten in der ehemaligen ersten Hälfte spielen und du machst die zweite Hälfte komplett alleine, hast du ja trotzdem immer noch die Pause. Oder was waren so die Argumente von denen, dass sie unbedingt 90 Minuten wollten? Das war schon
Ja, es ist vor.
2x45, um möglichst lang Pause machen zu können, oder?
Ja, das, weil die gängige Länge halt 90 Minuten ist. Und der Pausenverkauf natürlich. Ja, das waren eigentlich so die Sachen. Und es ist halt so etabliert. Also Stichwort haben wir immer so gemacht, ne?
Gott. Ja, womit wir auch wieder ein bisschen beim Formatradio wären. Das hat ja schon immer funktioniert mit den Comedy-Sachen im Radio. Warum sollten wir da jetzt was ändern? Aber wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und wenn ich jetzt noch einen Wand-Tattoo-Spruch sage, dann darf man mir virtuell eine reinhauen. Aber du machst ja nicht nur Comedy. Ich habe ja auch gesehen, dass du ein Autor bist. Dass du ein Buch geschrieben hast, das eine großartige Rezension bekommen hat. Ist die echt?
Welche meinst du, es gibt, ich habe die selber gar nicht gelesen. Ich habe irgendwann, war das in diesem Sommer, erzählte mir mein sehr guter Freund aus der Heimat, du hast ja ganz gute Rezensionen und dann habe ich da mal, es gibt aber auch eine ganz, ganz schlechte. Welche meinst du denn?
Naja, ich meine natürlich die eine ganz schlechte, wo irgendjemand. Also du kannst ja mal kurz von deinem Buch erzählen und ganz grob, wovon es handelt.
Ah ja, genau. Also ich habe ein Comedy-Buch, ein lustiges Buch geschrieben, wie ich gelernt habe, Kitesurfer zu werden. Also das ist ein Wassersport, Board mit diesen Drachen. So, genau. Und ich habe gar keine Ambition gehabt diesbezüglich. Ich bin eigentlich nur in diesen Wassersportkurs eingestiegen, weil mich ein alter Schulfreund angehauen hat und sagte, ey, lass uns das mal auf Rügen machen. Hier Wochenendkurs Kitesurfen. Ich sage, was ist das? Habe ich keine Lust zu. Nee, so. Und dann sagte er, ja, wir übernachten aber in einem Baumhaus. Und dann habe ich gesagt, ja, alles klar, dann bin ich dabei. So. Und darüber habe ich ein Buch geschrieben. Das gibt es auch nicht mehr, tatsächlich.
Ach, bist du ausverkauft?
Es ist ausverkauft und der Vertrag mit dem Verlag ist auch ausgelaufen. Ja, ich hab's aber, ja, ich hatte nochmal überlegt, es selber zu verlegen, habe ich dann aber irgendwie nicht gemacht, weil dieses Buch, ich habe das jahreszahlenbezogen geschrieben und ich habe so das Gefühl, das ist für mich irgendwie durch, so die Nummer. Es war ein spannendes Projekt, ich habe da viel gelernt, da hätte man sicher auch noch viel besser machen können. Fürs erste Buch bin ich damit zufrieden. Was war die Frage?
Aber dann bietet sich ja so eine Corona-Comedy-Zwangspause über 10 Monate ja an, um das zweite Buch zu schreiben. Aber du hast keine Pläne.
Ach, es gibt immer wieder Überlegungen, Bücher zu schreiben. Aber weiß ich nicht, ich hab mich durch dieses Format mit dem Kite-Buch, das waren ja nur knapp 180 Seiten. Ich habe mich da ganz schön durchgequält, weil ich habe das so tagebuchmäßig geschrieben. Und als ich die Anfrage hatte, habe ich da leichtsinnig zugesagt, weil ich in der Gestaltung vollkommen frei war. Und ja, klar, würde mich noch mal reizen. Ich habe aber im Moment, es gibt immer so lose Ideen, Aber ich hab nicht die konkrete Idee oder das Bild im Kopf, wo ich sage, ah, genau, das ist es und das schreibe ich jetzt nieder. Ja, ich hätte auch noch mal Bock, einen lustigen Krimi zu schreiben oder so, aber ich weiß gar nicht, ob ich das kann.
Aber es
Es
gibt
gibt
nur
nur
einen
einen
Weg,
Weg,
das
das
rauszufinden.
rauszufinden.
So, das war der
Ja, ist
nächste
einfach zu
Kalenderspruch. Jetzt
machen.
darf ich offiziell erschossen werden. was du aber gemacht hast über die Corona-Pause, habe ich gesehen, ist, dass du einen Comedy-Open-Mic-Instagram-Filter in irgendeiner Form hattest. Wie ging das denn?
Den habe ich. Ich habe relativ viel Zeit in Instagram und die ganze Thematik investiert, um einmal, weil es mich interessiert hat und um mein Account halt irgendwie sinnvoll zu nutzen. Und dann ist halt die Idee auch gewesen, okay, wirklich nicht stumpf irgendwelche nur, was ich selber totenlangweilig finde, irgendwelche Auftrittsfotos zu posten. Kann man mal machen. Aber ey, das 100. Backstage-Foto, wen interessiert das? Oder sorry für die Kollegen, die das machen. Ich bin heute hier in Bochum, ey. Erklärt mal kurz, wie es euch gefallen hat. Nee, brauche ich nicht. Bin ich auch nicht. Und deswegen habe ich gedacht, okay, du drehst halt kleine Filme, nimmst kleine Stand-up-Einspieler und im Zuge dessen habe ich mir eine Expertin gesucht und die mir viele Sachen erklärt und eingestellt hat. Und das Gute war, dass es wirklich kein stumpfer Workshop war, sondern orientiert an dem, was ich da machen will, ne? Und die hat eben auch als Angebot gehabt, Filter zu kreieren. Dann habe ich gedacht, okay, was wäre ein Filter, der für mich interessant wäre? Ja, und dann so ist dieser Bühnenfilter entstanden, wirklich mit einer Zeichnung. Was quasi Bühnenhintergrund, Mikrofon vorne. Und dann noch die Option, halt den Scheinwerfer einzuschalten oder Scheinwerfer und Bühne weg und quasi Außenreporter zu machen. So. Fand ich ganz gut, war aber trotzdem schwer, das irgendwie zu promoten ohne Geld, ne? Also ich habe jetzt die Abrufzahlen nicht im Kopf und vor allem habe ich keinen Vergleich, weil ich habe keinen zweiten Filter, mit dem ich das vergleichen könnte. Ja.
Aber ich habe mir auch deine Instagram-Seite angeschaut und ich finde das sehr, sehr spannend, wie du da dahinter bist, weil jeder noch so kleine Versuch von mir, irgendwas in der Art zu starten, ist immer daran gescheitert, dass entweder Material ausging oder ich einfach, oh nee, jetzt habe ich vergessen, ich hätte ja gestern was posten sollen. So viel zu meiner Disziplin. Aber hast du dann wirklich, also hast du dann einen Plan und so feste Upload-Zeiten und weißt du jetzt schon, was du in 2 Wochen für einen Stand-Up-Clip hochlädst?
Nee, im Moment nicht, weil es tatsächlich jetzt auch so ist, dass es relativ schwierig wird. Also es wird ja sogar schwierig, Dinge außerhalb der Wohnung zu drehen im Moment. Ja, also ich habe aber, theoretisch habe ich einen Redaktionsplan, wo ich zumindest für die nächsten 1, 2 Wochen drin habe, was passiert und was nicht passiert. So, das hängt jetzt ein bisschen einfach auch, aber weil ich damit beschäftigt bin, zu gucken, womit kann ich Geld verdienen. So. Und mit Instagram, so schade das ist, ich bin nicht auf dem Level, wo ich sagen kann, dass ich da in irgendeiner Form Geld verdiene. So. Also es ist kostenloser Content. Ja.
Ja, also ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass sowas, so kostenlose Arbeit sich dann in langer Sicht doch in irgendeiner Form auszahlt. Also irgendjemand, der dann doch auf dich aufmerksam wird oder so, also denke ich schon. Aber ich verstehe es natürlich. Du musst natürlich gucken, dass nächsten Monat auch noch warm aus der Heizung rausgeht. aber das finde ich auch super spannend. Wie du gesagt hast, du lädst regelmäßig irgendwelche Stand-up-Clips von dir hoch. Und das ist ja auch eine große Philosophiefrage, ob man das macht, in welchem Umfang man das macht. Weil Leute, die sich überlegen, zu dir ins Solo zu kommen, ist zumindest meine Erfahrung, Leute, die eben dich gut finden und das planen, gucken sich erstmal alles an, was sie kriegen können. Und wenn sie sich dann alle deine Stand-up-Clips angeschaut haben und ins Solo gehen, dann haben sie 2 Drittel vom Solo schon gesehen.
Ja,
Ist das
aber
so?
dadurch, dass. Nee, bei mir ist es ja tatsächlich nicht so, weil ich ja, wie ich ja vorhin erwähnt habe, die Sachen so wild miteinander kombiniere. Natürlich gibt es Gags und Muster, die feststehen, aber ich passe das schon, Situationen, Locations, war das die Mehrzahl überhaupt? Also das ist ein Kompliment, das ich des Öfteren gekriegt habe, dass Leute gesagt haben, obwohl ich das gesehen habe schon, war es doch wieder anders. Also, und das nicht im negativen Sinne.
Das finde ich super. Also dann habe ich überhaupt nichts gesagt. Ich denke mir das halt immer nur so, weil. Aber du, ich glaube, du, das lebt auch ein bisschen davon, dass sie relativ kurz sind bei dir, oder? Das ist ja so maximal eine Minute meistens, oder?
Ja, bei Instagram sowieso, genau. Ansonsten, es ist wie so ein Zauberwürfel. Ich habe halt verschiedene Thematiken, wo ich Dinge unterschiedlich zusammensetzen kann. So, aber generell ist das natürlich ein Problem. Also, dass nur Sachen gesagt worden sind, die Leute schon online gesehen haben. Natürlich gab es das auch schon. Das fällt aber vor allem bei den Leuten auf, die wirklich dann wirklich einen festen Text in dem Sinn haben, dass du wirklich sagst, ich kann die Nummer mitsprechen. Weißt du, ich meine, also jeder arbeitet ja anders, ne? Also, eine Kollegin ist Schauspieler, kommt aus dem Schauspiel, die kann nicht so arbeiten, dass sie sagt, ich habe hier nur Stichworte und arbeite mich damit durch und nehme mir auch die Freiheit. Einen Satz heute aus einer anderen Emotion vielleicht auch anders zu formulieren als letzte Woche in München. So. Und dadurch verändert sich das natürlich immer ein bisschen, auch wenn sich der Gag vielleicht gar nicht oder zu großen Teilen nicht dadurch nicht ändert, ne?
Okay, aber das finde ich ja super. Also ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig, beziehungsweise ich habe auch nicht wirklich viele geile Clips von mir. Und nachträglich Publikum reinzuschneiden ist immer schwierig. Nee, aber du bist ja auch jetzt Teil der Hamburger Comedy-Szene Nachwuchsförderung, indem du ja auch eins der Open Mics dort moderierst. Wie bist du denn daran gekommen an diese Moderation und wie siehst du denn die Hamburger Comedy-Szene im Vergleich zu Berlin, München und Köln? 10 Minuten ab jetzt.
Was in Vergleich zur Richtung Köln?
Vergleich zu München, Berlin und Köln.
Das will ich. Hier werden die Leggings gefordert von einer Kunstfigur, die ich in der Pandemiezeit geschaffen habe, die ich sehr liebe, weil die einfach sehr positiv ist. Lasse Anspannung. Findet man auch
Ganz kurze
über
Frage
Instagram.
dazu. Was ist das für, also wo kommt der ursprünglich her?
Der Lasse? Ja, die Eltern kommen, ein Teil kommt aus der Uckermark und der andere Teil aus Skandinavien, wobei man da nicht genau weiß, woher.
Okay, Färöerinseln wahrscheinlich.
Ja, vielleicht.
Okay.
Also
Okay.
zurück,
Nee, aber
genau, zurück zu dem Vergleich. Ich kann mir nicht anmaßen, da einen Vergleich zu ziehen. In Berlin bin ich zu wenig aufgetreten. Da hat sich ja massiv eine gute Szene, was ich so höre. Der ehemalige Hamburger Kollegin ist ja seit ein paar Jahren in Berlin und quasi mein Ohr dort an der Szene. Und man ist dort unheimlich fleißig und kreativ und probiert aus einfach, was ja grundsätzlich erstmal gut ist, weil nur von zu Hause sitzen und diskutieren passiert nichts, ne? Gilt für jetzt als auch für die Live-Auftrittszeiten, dann, wenn sie denn mal wieder kommen oder für die vergangenen. In Köln weiß ich nicht. Ich war ja 4 Jahre lang in Duisburg. Damals habe ich angefangen auch aufzutreten. Die ersten Auftritte in Rathabruch in Düsseldorf, in so einer Kirchengemeinde, im Wohnzimmertheater damals, sonntags in der offenen Bühne. Also ich fühle mich hier sehr wohl, aber Aber es gibt, ich habe das Gefühl, es gibt hier viele Splittergruppen leider. es wird immer wieder versucht, alle unter einen Hut zu bringen. Am Ende geht's nicht. Es ist schade. Aber ich würde es auch nicht zu negativ sehen. Na, jeder, der versucht, irgendwie eine Show zu machen, versucht ja letzten Endes irgendwie Auftrittsmöglichkeiten zu bieten und dem Zuschauer auch was anzubieten. So.
Also das mit den Splittergruppen, das ist ein Phänomen, das ich jetzt auch bei Gesprächen mit Kollegen aus Köln und Berlin und was ich persönlich hier in München auch mitbekomme, ganz normal. Das passiert einfach. Du hast Leute mit unterschiedlichen Vorbildern, mit unterschiedlichen Grundsätzen und die finden sich immer zusammen und machen halt ihr Ding und du machst dein Ding mit deinen Leuten und dann läuft das am Ende trotzdem. Also das ist, glaube ich, jetzt kein großes Problem in der Hinsicht und je mehr Shows es werden, desto weniger fällt das auf, wenn dass es da wirklich irgendwie einzelne Gruppierungen gibt.
Ja, es ist so schade, weil wir haben im Sommer zusammengesessen, habe ich gesagt, komm, hol doch mal so ein paar Leute aus der Szene zusammen, lass mal überlegen, wie machen wir weiter, behalten wir die digitalen Sachen bei, wo ich sage, wir sollten das machen einfach und gucken, inwiefern kann man das Live-Event vielleicht mit der digitalen Welt verzahnen, welche Möglichkeiten gibt es da und so. Haben alle abgewunken, und fast alle, und gesagt, ja, nee, wir können ja jetzt wieder auftreten, ja, und dann ging es halt 1-2 Monate und hocken wir wieder zu Hause und hätten eigentlich ein Stück weiter sein können. Aber das ist jetzt nur ein Punkt. Ansonsten, ich habe das Gefühl, ich höre von fast niemandem im Moment was. Also es igeln sich alle ein.
Das ist aber ein Phänomen, das einfach Comedians ausmacht. Also das ist deutschlandweit und weltweit so, glaube ich, dass wir einfach keine sozialen Menschen sind. Nur deswegen konnten wir okay Comedians werden. Und das zeigt sich halt jetzt dadurch, dass wir keine Shows haben, dass wir halt einfach irgendwie doch Einzelgänger irgendwie sind und die wenigsten irgendwie jetzt gerade Kontakt haben.
Wobei, wir hatten damals so eine, als wir in Hamburg angefangen haben, als hier gar nichts ging, da war ich noch beim Radio, war das 2012, 13 rum, weiß es nicht mehr genau. Und da hatten wir uns zu fünft zusammengeschlossen und waren so quasi als fahrende Mixshow unterwegs. Und das im Nachhinein, muss ich sagen, ich fand das damals gut, ich finde es heute immer noch gut. Irgendwie war das cool, weil jeder hatte so seinen 15-20-Minuten-Part. Du konntest innerhalb der Show variieren, du konntest aufeinander Bezug nehmen. Du warst mit Leuten unterwegs, wo du wusstest, wie die ticken und wo du wusstest, das wird, wenn jetzt nicht irgendwas kolossal schief geht von außen, wird das auf jeden Fall eine unterhaltsame Show, wird das ein lustiger Abend. Das war gut, ich hätte da schon nochmal Bock drauf, aber es ist ja unheimlich schwierig, deswegen, weil du sagtest Einzelgänger, irgendwie eine Konstellation zu finden, wo du 4 oder 5 Leute unter einen Hut kriegst, ne?
Ja, das ist immer, also das war auch, ist ja, also das finde ich das Beeindruckendste an erfolgreichen Bands, dass sie es schaffen, so 4-5 Menschen zu haben, die nicht nur musikalisch zusammenpassen, sondern auch persönlich und alles irgendwie miteinander durchziehen können, finde ich mit das Beeindruckendste an der Musik. Thomas, wir gehen schon langsam wieder aufs Ende zu, aber wir haben ja jetzt schon über Corona ein bisschen gesprochen, über die aktuelle Situation und irgendwie auch die Hamburger Jungs und Mädels und deren Absprache. Wie lange ist denn dein letzter Auftritt her? Hast du im Sommer was gespielt?
Ich habe, glaube ich, ich habe heute gerade erst telefoniert und überlegt. Ich glaube, es waren 5 Termine im Sommer, mehr war es nicht. Ich hatte hier ein Open Air beim Martin Niemeyer, das war im Monkeys Music Club draußen. Das war richtig geil, das hat echt Spaß gemacht. Das waren 2 Tage hintereinander. Und Osnabrück war dann wieder richtig voll, aber ein bisschen speziell irgendwie. Und aber man, das war so alles so. So plötzlich waren Abläufe weg. gar nicht textlich, aber einfach so, man merkt halt einfach, dass die Sachen, die man tagtäglich gemacht hat, dass das natürlich schon sich auswirkt im negativen Sinn, dass man plötzlich anfängt, über Dinge nachzudenken, die du halt sonst auf der Bühne blind gemacht hast. Ja, also in Abläufen, in Texten, in Act-Outs oder indem du Themen kombinierst oder so. Und mein letzter Auftritt, bevor wieder Lockdown war, war in der Mitternachtsshow. Aber die war zum Glück richtig geil. Sven Benzmann hatte da moderiert und ich war Opener und das war, Gott sei Dank, war es richtig gut. Das geil, es geht, auch unter den Bedingungen, eine Show zu machen, wo ich auf der Bühne Spaß habe, die Leute unten haben Spaß. So. Ja, und das war cool. Das war der letzte, bevor dann wieder nichts ging. Aber dann ist man wenigstens mit einem guten Gefühl, nicht wie beim Fußball mit einer Niederlage irgendwie in die Winterpause zu gehen oder so, wie lange auch immer die dauern mag, ne? Ja.
Ja, nee, also das ist auch, also deswegen hatte ich auch immer überlegt, jeden einzelnen Auftritt, den ich hätte spielen können im Sommer, weil ich genau das so mein Hintergedanke war. Ich will nicht mit einem schlechten Auftritt jetzt in eine vielleicht noch längere Pause gehen. Aber bei mir war es zum Glück, glaube ich, auch ein okayer Auftritt, mit dem ich rausgegangen bin. Aber ich frage immer am Schluss des Podcasts meine Gäste nach ihren kurz-, mittel- und langfristigen Karriereplänen. Und ich muss aber in der aktuellen Situation wahrscheinlich mit den kurzfristigen aufhören. Was sind so deine mittel- und langfristigen Karrierepläne? Willst du deine Social Media noch ausbauen oder willst du dein Solo in ungeahnte Größen führen? Was ist der Plan?
Ich bin im Moment tatsächlich ein bisschen ratlos, muss ich ganz ehrlich sagen. Also fester Plan ist auf jeden Fall, sobald es geht, irgendwie zum Friseur zu gehen. Aber sonst, ich kann es nicht sagen. Ich kann aktuell für die Bühne nichts wirklich kreieren, weil ich das Gefühl habe, ich erlebe nichts oder ich sehe nichts, was mir Input gibt. So, na klar kann ich mir Sachen angucken im Netz oder so, aber so, also der normale Alltag fehlt einfach, wo ich auch viele Beobachtungen rausgezogen habe. Und deswegen, ich weiß nicht, vielleicht muss ich auch aufhören. Wobei ich will nicht ganz aufhören, aber im Moment ist ja die Lage wirklich so, dass ich sage, ich muss jetzt gucken nochmal, was kann ich vielleicht von den Radioskills, von redaktionellen Arbeiten, was kann ich da gebrauchen? Beiträge schreiben ist da gerade ein Thema, da versuche ich gerade irgendwie wieder Fuß zu fassen. Ich würde schon gerne auf die Bühne wieder zurück, aber ich habe auch vor der Pandemie nicht die Illusion gehabt, dass ich irgendwie irgendwann mal eine Stadiontour mache. Für mich wäre auch schön gewesen, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, so 10 Termine hat mit so einem 60-Minuten-Programm, das richtig geil, und dann vielleicht an einem finalen Abend oder zwei Abende hintereinander zeichnest du nochmal auf, und wenn das nur für dich ist oder wenn es danach nochmal veröffentlichst. Aber eine kleine Location, das Überquell zum Beispiel, da habe ich eine Show aufgezeichnet, einen Piloten für eine Stream-Show, aber mit Live-Publikum noch. Wir haben die am 4.3.2020 aufgezeichnet. Das Produkt ist fertig, krieg's aber nicht verkauft, weil ich auch nichts Neues drehen kann. Ich habe da moderiert, wir hatten 8 Comedians da. Ist eine richtig geile, ist eine Brauerei, ist eine geile Location, es sieht im Bild gut aus, es sieht frisch aus. Habe wirklich versucht, auch ein frisches Line-Up da rein zu drehen. Ja, vielleicht machen wir das weiter, weiß ich nicht. War das vielleicht meine Abschlussarbeit? Diese Show kann auch sein. So. Ich hab, also, oh je, es hört sich total deprimierend an. Ich würde gern was anderes erzählen. Ja.
Nein, Quatsch, alles gut. Aber es ist ja, also, für mich klingt das schon so, als wäre da noch genug Drive da. Natürlich musst du jetzt gerade, wie wir vorher schon gesagt haben, gucken, wie du auf der Strecke bleibst, aber ich denke mal, das ist schon eine Leidenschaft. Und auch was ich jetzt von dir gehört habe und was ich von dir sehe, ist das schon was, dass du dich auf der Bühne so wohl fühlst. Und auch wenn es wieder weitergeht, wenn es dann nur als Hobby ist und irgendwie zweimal im Monat, kann ich mir nicht vorstellen, dass du komplett aufhörst damit.
Also ich glaube das auch nicht, weil ich einfach, also neben den vielen Sachen, die man natürlich auch gelernt hat und gab auch genug Sachen, über die man sich ärgert, aber natürlich hätte ich schon längst aufgehört, wenn mir das nicht an irgendeiner Stelle irgendwie einen, weiß ich nicht, Kick geben würde oder gefallen würde. Nicht, weil ich denke, oh, ich bin so geil, wenn ich auf der Bühne stehe, sondern weil es einfach cool ist, wenn man eine Geschichte erzählt und wenn die Leute mitgehen, wenn vielleicht im Nachhinein darauf eingehen oder dir noch irgendwelche Nachrichten schreiben und sagen, ey, das fällt mir jetzt auch immer auf, dass Dinge bei mir nur fast funktionieren oder so, um eine Thematik mal aufzugreifen. Und natürlich geht man da mit einem, oder ich gehe da mit dem Leuchten in den Augen runter, wenn der Auftritt gut war. Und natürlich sieht man mir das auch an. Zu Hause. So. Und natürlich macht das auch etwas mit einem. So. Also deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, ganz aufzuhören, aber es ist halt auch, eigentlich ist auch die Erfahrung, dass man sehr viel Zeit reinstecken muss, wenn es wirklich gut werden soll. Und das widerspricht sich halt, wenn du es nur zweimal im Monat machst, ne?
Ja,
Aber einigen
na
wir
gut,
uns
aber
darauf, dass
also.
ich wahrscheinlich nicht aufhöre.
Du warst jetzt gerade kurz weg. Jetzt habe ich ich habe die Geste gesehen, aber nicht gehört, was du
Ach
gesagt
so,
hast. Deswegen habe ich Angst nachzufragen.
ich sag, einigen wir uns darauf, dass ich sehr wahrscheinlich nicht komplett aufhören werde. Also, das kann man, glaube
Sehr
ich, schon
gut.
sagen.
Das finde ich schön. Das ist doch mal ein Schlusswort. Vielleicht hörst du gar nicht auf mit Comedy. Thomas, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir auch, dass das in 2 Wochen noch warm rausgeht, wenn du die Heizung aufdrehst. Und genau, und ich hoffe auch, dass wir uns, wenn wieder alles läuft, dann in Hamburg mal wiedersehen, weil ich liebe Hamburg und ich würde sehr, sehr gerne mal wieder zu euch kommen.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss mal, ich war
Und
ja noch nach, ich
dann
war
freue ich
ja
mich drauf,
in
wenn wir uns.
München noch gar nicht. Das wäre noch was für die mittelfristigen Pläne.
Sehr gut,
Einfach nur
wunderbar.
mal.
Dann. Sehr gut. So. Jetzt aber raus hier. Dann, vielen Dank, Thomas. Vielen Dank an alle fürs Zuhören und Zugucken. Und wir sehen uns in Bälde und hören uns in Bälde wieder. Bis dahin. Ciao.